Ihr müsst ja wissen, der Frühregen ist die eine Sache. Das wurde gegeben in der Zeit des, nach der Aussaat, sodass das Saatgut quoll. Und der Spätregen, der kam dann 3-4 Monate später, kurz vor der Ernte, dass nochmal die Pflanzen sich richtig vollsogen und eine überfließende Frucht brachten. Das müssen wir wissen. Ja, Frühregen und Spätregen ist ja bei uns nicht unbedingt so bekannt wie im Orient, wo er lebenswichtig ist, dass er eintrifft. Und jetzt nochmal eine andere Schriftstelle aus Joel. Joel 2. Joel 2, Vers 23. Und ihr Kinder frohlockt, Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott. Denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß. Und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen. Frühregen und Spätregen. Und die Tennen sollen voll Öl überfließen. Und die Keltern von Most und Öl überfließen. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Halleluja. Und ich lese weiter. 3 Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Jetzt machen wir einen Sprung in die Apostelgeschichte. Haltet ruhig den Finger mal in Joel drin. Apostelgeschichte 2, Verse 16 und 17. Petrus hielt hier seine erste große Predigt nach der Taufe im Heiligen Geist, nachdem die Jünger getauft wurden, im Zungen sprachen. Und Petrus ergriff das Wort, wie wir wissen, und er sagte, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und so weiter und so weiter. Er zitiert hier große Teile des 3. Kapitels Joel. Wir haben hier eine Belegstelle, die die Bibelausleger, vor allem die Konservativen, bis heute verwirrt. Weil das ist doch unmöglich. Kann es denn sein, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes in dieser Form tatsächlich schon begonnen hat? Ja, vor 2000 Jahren schon. Petrus erklärt es klar. Er sagt, ja, das ist es, sagt er, was geschrieben steht in Joel 3, Vers 1. Das sehen wir heute, jetzt und hier in diesem Geschehen des Pfingsterlebnisses der Urgemeinde. Wir können also zweifelsfrei sagen, die Schrift selbst legt sich hier aus und sagt, ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes hat begonnen. Die Dinge, die hier geschrieben stehen, sind nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Und dann wird auch klar, Vers 23 gehört hierzu. Er gibt euch den Frühregen und den Spätregen. Der Frühregen kam im Oktober bis Dezember, um das Saatbeet vorzubereiten. Ich habe es gesagt. Der Spätregen kam dann ein bisschen später, so gegen März, April, Mai. Und das ist die Erntevoraussetzung. Gott weiß, dass wir auf diesem Planeten hier ohne seinen Spätregen nie eine Ernte einfahren können. Wäre der Spätregen nicht längst unterwegs, wäre er nicht längst schon auch am Fallen überall auf der Welt, schon seit Jahrhunderten, dann würden wir die Ernte überhaupt nicht sehen, die wir heute sehen. Das ist eine göttliche Voraussetzung für Ernte in jedem Bereich, dass der Spätregen kommt. Ich möchte euch ermutigen, wir leben in der Zeit des Regens. Der Regen ist längst am Fließen, was aber nicht heißt, dass wir automatisch drin sind. Schade, gell? Wäre doch so einfach, ne? Regen wäre da, okay, alles läuft. Das wäre aber wieder ein Automatismus, den Gott so eigentlich in keinem Zusammenhang gestellt hat, außer in den Wenn-Dann-Zusammenhang. Erinnert euch, wenn ich gewisse Dinge tue aus dem Wort, dann segnet mich Gott auf besondere Weise. Gott liebt mich immer. Gott liebt dich, ob du den Zehnten gibst oder nicht, oder? Gott liebt dich. Aber wenn du ihn gibst, sagt er, ich mache die Fenster auf, Segen kommt herab, die Fülle, du sollst nicht arm sein, du sollst nicht arm bleiben, du sollst immer Hungertuch neigen. Wenn du Opfer kannst du geben oder nicht, ist ja über den Zehnten hinaus das. Aber wenn du Opfer gibst, dann kriegst du nicht nur die Himmelfenster auf, dass es dir gut geht, sondern 30, 60, 100-fältige Ernte, du sollst Überfluss haben an allem Gut. Wow. Wenn du Vater und Mutter nicht liebst, Gott liebt dich trotzdem. Aber wenn du Papa und Mama liebst und sie ehrst, mit allem, was du kannst, sagt er dir ein langes Leben zu. Und Gesundheit. Amen. So gibt es ganz viele dieser Wenn-Dann-Beziehungen, die Gott in die Bibel gesetzt hat, wo er gesagt hat, also so ein paar Dinge gebe ich euch mit, die sollen euch aber zum Segen gereichen, nicht zum Fluch. Ich möchte euch dadurch so kleine Zäune bauen, wo ihr wisst, wenn ich mich in diesem Zaunbereich aufhalte, geht es mir gut. Weil wenn ich einen Zaun nicht kenne, nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, wann ich in der ungesunden Ecke bin, oder? Deswegen, es sind keine Befehle in dem krassesten Sinne, sondern es sind Gebote. Gott gebietet dir, bleib hier, dann geht's dir gut. Bleib in meiner Liebe, bleib in meinem Schutz und du wirst ein gutes Leben haben, das gute Leben, denn Gott ist gut. Halleluja, Gott ist gut. Wisst ihr, am ersten Tag der Ausgießung des Spätregens bekehrten sich 3000 Menschen. 3000 Menschen wurden von Neuem geboren. Am ersten Tag des Spätregens. Am Pfingsttag. Halleluja. Und seit diesem Zeitpunkt sehen wir Manifestationen des Regens überall auf der Welt, durch alle Jahrhunderte hinweg. In zunehmender Dimension, in deutlich zunehmender Dimension. Gerade in diesem letzten Jahrhundert, was gerade vergangen ist, sehen wir, dass es zunimmt. Wir sehen es durch die ganze Apostelgeschichte. Von diesem Moment an, in Apostelgeschichte 2, passieren diese Dinge. Wir sehen, wie Salbung auf einmal da ist, die, wow, wo du sagst, das ist ja unbelievable, das ist ja unglaublich. Und trotz dieser gewaltigen Dinge, die wir sehen und hören, wird es nur als der Beginn der Ausgießung bezeichnet. Noch nicht als das Ende. Es wird weitergehen, es wird weiter zunehmen, mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt, dass wir hier noch sind. Stell dir vor, die Salbung des Alten Testaments, die Salbung eines Mose, eines Elia, eines Elisa, eines Jesus, der auch noch in dieser Salbung diente, kommt zusammen mit der Salbung eines Petrus, eines Paulus, eines Johannes. Diese beiden Dimensionen kommen zusammen in der Form des Spätregens und verändern eine ganze Welt. Das ist es, wo wir drauf zugehen. Das ist es, was Gott verheißen hat durch den Spätregen. Das ist die Dimension von Kraft, die wir brauchen, um die Ernte dieser Erde einzuholen. Das bedeutet Überfluss in jedem Bereich, ja. Gottes Name ist auch El Shaddai. Das bedeutet der Gott, der mehr als genug ist. Es ist sein Bundesname, es ist der Name. Wenn du ihn anredest, sagst du, du Gott, der mehr als genug ist. Kann ich da wirklich noch zweifeln, dass er auch genug hat, um mir zu helfen, wenn ich in der Not bin? Nein, er ist El Shaddai. Ich hätte fast Lust, über den Namen Gottes zu predigen. Da ist so viel Salbung drin, in jedem einzelnen dieser Bundesnamen, die er in seinem Wort festhalten lässt, als Bestätigung sagt, ich bin der, ich bin. Es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, Überfluss zu geben. Wo das nicht der Fall ist, müssen wir uns fragen, wie ist denn unsere Verbindung mit Gott? Wie sehr sind wir denn im Regen drin? Ich kann Gott lieben und trotzdem außerhalb des Regens sein. Ist nicht so schwer. Ein ungehorsames Herz. Wer von uns hat damit noch nicht gekämpft? Wer von uns hat noch nie den kleinen Rebellen in sich gespürt, der keinen Bock hat, das zu tun, was das Wort sagt? Den kennen wir doch alle, oder? Und der hält uns raus aus dem Regen. Der nimmt uns raus. Ja, Gott liebt uns und ja, wir leben auch noch ein durchschnittlich christliches Leben. Aber in diesen Regen hineinzukommen, der unsere Wasservorräte ins Unendliche steigert und der uns befähigt zu geben. Ich rede jetzt nicht nur vom finanziellen Geben, Versteht es, ja? Sondern zu geben, mein ganzes Leben zu investieren für das Reich Gottes. So dass mir eigentlich nichts mehr wichtiger ist, als in Gottes Willen zu stehen. Das ist doch das Ergebnis. Das hält mich doch im Regen. Wenn ich sage, Gottes Wille ist mir wichtiger als mein eigener, als der von meiner Frau, als der von meinen Kindern, als der von meinen Eltern, als der von irgendjemandem in diesem, auf diesem Planeten, dann hält mich eigentlich nichts mehr vom Regen ab. Weil sein Wille ist niedergeschrieben. Wir handeln ja doch nicht mit einem Buch. Das müssen wir wissen. Wenn wir von Christsein reden und von Gott reden und von dem Wort Gottes, wir stehen auf dem Wort, haben wir heute ja gesungen, wir stehen fest auf dem Wort. Wir sind gegründet auf dem Wort. Wenn wir das nicht sind, sind wir keine Christen. Dann sind wir religiös angehaucht oder sonst was. Aber das Wort, wenn das unsere Leitschnur für unser Leben ist, dann können wir uns Christen nennen. Weil das Wort ist eine Person. Und egal, was wir aus diesem Buch hier herausnehmen, lesen oder predigen, es geht immer um Jesus. Jesus ist das lebendige Wort. Alles, was hier drin geschrieben steht, ist seine Persönlichkeit. Alle Wahrheiten, die hier enthalten sind, die wir für unser Leben adaptieren, sind seine Persönlichkeit. Wir adaptieren Christus. Wir nehmen Christus auf. Wir leben ihn selbst. Wir lassen uns verwandeln in seine Persönlichkeit, in seinen Charakter. Was gibt es Höheres und Größeres? Ehre sei Gott. Wir müssen lernen, herauszukommen aus dem Land des gerade genug. Wir sind erzogen worden, ich weiß das wohl, in diesem Land zu leben. Das Land ist gerade genug. Ja, du hast gerade genug, um dein Häuschen abzuzahlen, um deine Miete zu bezahlen, um ein kleines Auto zu fahren. Und so. Du hast gerade genug. Das ist das, wie wir alle mehr oder weniger geprägt worden sind. Aber Gott sagt, ich bin nicht der Gott des gerade genug. Ich bin nicht nur der Gott, der den Mangel ausgleicht, was ja schon gewaltig ist. Ich bin der Gott des mehr als genug. Ich bin El Shaddai. Halleluja. Glory. Okay, lasst uns mal ins fünfte Buch Mose gehen. Ich sehe, ihr seid noch nicht wirklich überzeugt. Fünftes Buch Mose 11. Vers 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung, seine Satzung, seine Rechtsbestimmung und Gebote halten, alle Zeit. So, jetzt gehen wir heim, das schafft kein Mensch. Oh, ich soll den Herrn lieben und seine Ordnung, Satzung, Rechtsbestimmung und Gebote halten, alle Zeit. Und ihr sollt erkennen, denn nicht mit euren Kindern rede ich, die es nicht kennen und nicht gesehen haben. Ihr sollt die Zucht des Herrn eures Gottes erkennen, seine Majestät und seine starke Hand und seinen ausgestreckten Arm. Ich lese weiter im Vers 7. Ja, eure Augen haben die großen Werke des Herrn gesehen, die er getan hat. Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete, damit ihr stark werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und damit ihr lange lebt in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, dass es ihnen und ihrem Samen gegeben werde. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Vers 13. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Vers 16. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Ihr kennt die Geschichte des reichen Jünglings. Bestimmt schon mal gehört. Ein junger Mann, der kam und sagte, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Gott sagt, halte die Gebote. Er sagt, ja, das tue ich schon von Jugend an. Das ist alles kein Problem. Und dann sagt er, okay, dann verkauf einfach alles und folg mir nach. Alles wird gut. Und er ging weg, war traurig. Und er hatte viele Güter. Er war nicht bereit. Ihm fehlte etwas ganz Wesentliches. Der Ruf, den er empfing, war derselbe, den Matthäus und Andreas empfingen am Anfang. Derselbe Ruf. Folge mir nach. Verlass, was du hast. Folge mir nach. Die beiden taten's. Der reiche Jüngling hat es nicht getan. Wir hören nie mehr von ihm. Er hatte die Chance, wie jeder von uns auch. Gott ruft es heute noch zu uns. Manchmal vergessen wir das. Er sagt, verlass, was du hast und folge mir nach. Geh raus aus deinem alten Leben und komm rein in das Neue, was ich für dich vorbereitet habe. Das heißt, wir werden zu Verwaltern dessen, was wir vorher besaßen. Verstehst du das? Mein Auto ist nicht wirklich mein Auto, es ist Gottes Auto. Wenn Gott mir sagt, gib's weg, gebe ich's weg. Mein Bankkonto ist nicht mehr wirklich mein Bankkonto. Ich darf es verwalten, ich darf davon auch gut leben. Aber wenn Gott mir sagt, tu damit das und das, dann tue ich's. Da ist ein Unterschied eingetreten. Aber der andere Teil ist, ich habe auf einmal Zugriff auf Gottes Reichtum. Ich habe es schon oft gesagt, es ist ein sehr guter Tausch. Sehr, sehr, sehr guter Tausch. Jesus bekam einige Fragen gestellt. Und die wichtigste Frage, die er je gestellt bekommen hat, die lesen wir unter anderem in Markus 10. Das ist eine Frage, die du dir gut markieren solltest, vor allem die Antwort davon. Entschuldigung, Markus 10, ich bin jetzt Lukas 10. Lukas 10, die du dir gut markieren solltest. Lukas 10, ich lese die Verse ab 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Die Frage nach dem höchsten Gebot. Liebe Gott mit deiner ganzen Kraft. Was ist deine Kraft? Es ist dein ganzes Herz, es ist dein ganzes Geld, es ist die ganze Art, wie du lebst, es ist dein ganzes altes Leben, es ist dein ganzes neues Leben. Deine ganze Kraft, alles, was du, was dich ausmacht, ist hier gemeint. Liebe ihn mit all dem. In Matthäus 22, ich spare mir das jetzt, steht dasselbe noch einmal. Er wird von einem anderen gefragt und wiederum zitiert er eben diese Schriftstelle und sagt, das höchste Gebot ist klar umrissen. Er sagt damit eigentlich Folgendes. Er sagt damit, alle Gebote, alle Gesetze, alle Prophezeiungen, all diese Dinge, die wir vorhin im 5. Mose gelesen haben, liegen in einem einzigen Gebot zusammen. Wenn du das hältst, hältst du all die anderen auch. Jemand hat mal gesagt, die Liebe ist die Plattform für die Segnungen Gottes. Und das stimmt. Dieses Gebot, ihr Lieben, ist die Voraussetzung letztlich für fast jede Heilung, jede Segnung, auch finanzielle Segnung, jede gesunde Ehe, jede gesunde Beziehung zu den Kindern, Kindererziehung und all diese Sachen, ist das, die Liebe. So mancher Christ, natürlich nicht hier, aber in anderen Gemeinden, der sich fragt, Mensch, ich gebe meinen Zehnten schon so viele Jahre und ich komme in Not rein oder ich glaube so von meiner Heilung und ich werde nicht gesund und einige sterben an der Krankheit, für die sie doch so geglaubt haben, dass sie geheilt worden sind und all das. Und ich sage nicht, dass es überall der Grund ist, aber ich glaube, es ist öfters der Grund, als wir denken, dass wir in diesem Gebot fehlen, dass wir außerhalb des Regens stehen, weil wir die Liebe zu Gott und zu den Menschen nicht wirklich leben. Ihr Lieben, dieses Jahr habe ich unter ein Motto gestellt. Wisst ihr noch unter welches? 2. Timotheus? Ja, genau, das war mein persönliches Motto, aber die Gemeinde habe ich unter das Motto gestellt, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Zucht. Wir haben viel über Furcht geredet und wir fangen jetzt an, über Liebe zu reden. Mit dem heutigen Tag. Liebe. Wir haben einen Geist der Liebe. Schau doch mal Galater 5 an. Da sehen wir die Frucht des Geistes. Es sind nicht die Früchte, als wenn es mehrere wären. Es wird als eine Frucht bezeichnet. Und wenn du genau, na, kannst du vielleicht nicht so, aber wenn du das im Grundtext dir anschaust, dann siehst du, dass da eigentlich steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Punkt. Oder genau gesagt, Doppelpunkt. Und dann wird aufgezählt, was alles zu Liebe gehört. Das ist inkludiert. Wenn ich Liebe habe, gehören die anderen Dinge mit rein. Liebe ist der Schlüssel. Am Ende bleibt die Liebe, sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet, Matthäus 13. Die Liebe ist sowas von wichtig und wird so unterschätzt, weil sie oft aufgeweicht ist mit so vielen verschiedenen, unsinnigen, unbiblischen Definitionen, dass man gar nicht mehr von Liebe reden möchte, weil es ist so ausgeleiert und ausgelutscht, dieses Wort. Ja, lass uns Liebe machen und so Sprüche. Ja, was ist das? Was ist Liebe wirklich? Die Liebe zu Gott mit meiner ganzen Kraft, die absolute Auslieferung meiner Person an einen himmlischen Gott, ist das Zentrum der Liebe, von der ich hier rede. Eine andere Bibelstelle sagt, dass der Glaube durch die Liebe wirksam wird. Das heißt, dass du ohne Liebe mit deinem Glauben machen kannst, was du willst. Oh, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ich danke dir, Herr, ich bin geheilt, 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 ich bin geheilt. Das kannst du machen bis zum jüngsten Gericht. Wenn die Liebe nicht da ist, bleibt das nur Plapperei. Weil der Glaube kommt aus dem Herzen heraus. Und wenn in meinem Herzen die Liebe nicht regiert, dann kann ich ganz viel Mundpropaganda machen. Es passiert aber nichts. Weil der Glaube ist ohne die Liebe unwirksam, sagt das Wort. Verstehen wir, wie wichtig Liebe ist? Wir sind eine Glaubensgemeinde, wir glauben wirklich, dass wir im Glauben Berge zum Schmelzen bringen können. Und das ist auch so. Halleluja. Aber wenn wir das nicht in der richtigen Wenn-Dann-Beziehung machen, dann spielen wir Spiele, die wir eigentlich permanent verlieren. Und wir werden dann immer gleichgültiger und sagen, na, das funktioniert ja doch nicht. Und oh, ich mache halt mit, weil die Gemeinde gefällt mir, macht mir schon Spaß, aber irgendwo, ich gehe nicht mehr nach vorne, ich fange nicht mehr neu an, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es funktioniert ja nicht so für mich zumindest. Kennt ihr das? Wir müssen auf uns aufpassen, ihr Lieben. Der Teufel sucht genau diese Menschen. Er sucht sie, um sie zu schlachten. Du kannst keine Salbung außerhalb der Liebe Gottes haben, weil Salbung ist nicht nur ein Ausführungswerkzeug von Gott. Wenn wir von Salbung reden, reden wir ja von, oh, wenn der gesalbte Prediger und mit der Hände auflegt, fallen die Leute und Manifestationen kommen. Salbung ist in allererster Linie eine Charakter, nicht Eigenschaft, sondern eine veränderte Persönlichkeit. Galater 5, wenn diese Dinge, die Merkmale da sind, Friede, Freude, Sanftmut, Demut, all das, dann fängt an, Salbung zu fließen. Egal, was du tust, sie ist da. Weil Liebe dein Hauptmerkmal ist. Wenn du an irgendwas erkannt werden sollst, dann kriegst du dann zuallererst da dran. Hey, der hat echt Liebe. Oh Mann, der liebt sogar seine Feinde. Unglaublich, dieser Typ. Halleluja. So, nehmen wir mal den Fluch Adams. Ja? Das ist mal ein Lebenskreis, in dem wir alle geboren wurden, mehr oder weniger, und vielleicht sogar heute noch drinstecken. Der Fluch Adams bedeutet Furcht, Armut, Leiden und so weiter. In diesem Fluch leben die Menschen normalerweise, wenn sie nicht zu Christus gehören. Stimmt's? Wenn wir aber raustreten aus diesem Ding, dann treten wir ein in einen kleineren Kreis. Und das ist das Gebot der Liebe. Durch die Liebe werden wir rausgelöst aus diesem Fluch Adams. Wir haben hier jetzt Dinge drin wie Überfluss, Heilung, langes Leben. 30, 60, 100% Ernte und all diese Sachen, ja, all diese Wahrheiten, die haben wir. Die gehören uns, die sind bestimmt adressiert an uns. Wenn wir in diesem Gebot der Liebe bleiben, nicht wenn wir mal drin waren. Wir alle waren da schon drin. Vielleicht sind auch heute ganz viele drin. Aber vielleicht morgen nicht mehr. Oder vielleicht gestern nicht. Wir müssen verstehen, es hat mal jemand gesagt, ein echter Glaube ist ein erforschter Glaube. Ein Glauben, wo ich mir nicht zufrieden gebe, wenn ich was nicht verstehe, sondern wo ich nachgucke im Wort. Was ist los? Was kann der Grund sein? Und ich möchte wissen, was ist da los? Wenn ich mich hier rausbewege, bin ich immer noch vielleicht Christ, alles kein Problem. Aber die Angriffe, die ja doch kommen, die in diesen Bereich kommen vom Feind, die treffen dich ja auch, wenn du in dem Inneren bist. Indirekt. Beispielsweise Furcht. Du kannst innerhalb dieses Liebeskreises sein und Furcht kommt auf einmal über dich. Es liegt nur daran, was machst du damit? Behältst du sie? Nimmst du sie an oder sagst du, Moment mal, in Jesu Namen, ich brauche dich nicht. Du hast überhaupt nichts in meinem Leben zu verloren. Liebe, Kraft und Zucht ist der Geist, der mich berühren darf. Geist der Furcht, nicht hier. Und dann muss er gehen. Ich habe ihm etwas entgegenzusetzen, was ihn auflöst, sozusagen. In diesem Bereich habe ich das nicht. In diesem Raum bin ich verwundbar. Und da treffen mich die Dinge hart. Versuchungen erleben wir alle, auch in dem inneren Kreis. Die kommen. Lebensumstände begegnen uns. Wir sind nicht auf einer rosa Wolke schwebend. Aber wir haben hier eine Schutzverheißung von Gott, die uns schützt, wenn die Angriffe kommen. Hier haben wir die nicht. Hier leben wir in unserem Fleisch. Weißt du, dass der Teufel ein fleischlicher Teufel ist? Ein fleischlicher Teufel. Wenn du anfängst, im Glauben zu reden, hat er keine Ahnung, was du meinst. Ich erinnere mich noch gut, wo ich mich beworben habe um eine sehr, sehr hohe Stellung in meinem Unternehmen, bevor ich hier vollzeitlich wurde. Und ich habe jedem erzählt, ich werde diese Stellung bekommen. Weil Gott hat mir das wirklich gesagt. Er hat mir gesagt, ich werde diese Stellung bekommen. Obwohl ich gerade aus der Ausbildung komme und wollte 8 Gehaltsstufen überspringen. Gott sagt, ich kriege die Stellung. Ich habe das meinen Vorgesetzten gesagt und meinen Kollegen. Und alle haben gesagt, der arrogante Arsch. Entschuldigung. Aber so ähnlich kam es dann rüber. Es hörte sich ja auch bestimmt dann so an. Ich war wahrscheinlich auch noch nicht ganz so liebevoll wie heute. Aber ich wusste, was ich wusste. Ich wusste, die Stellung kriege ich. Also habe ich geredet im Glauben. Und glaubt mir eins, der Teufel hat mir nicht geglaubt. Weil ich habe nicht geredet nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Der Teufel ist ein fleischlicher Teufel. Wenn du anfängst, im Glauben zu reden, er versteht kein Wort. Er hat einen toten Geist, verstehst du? Er kann nicht verstehen, was du sagst. Der lacht nicht mal über dich, weil es ist einfach nicht verständlich. Er ist eine Fremdsprache. So wenig wie du vielleicht Spanisch verstehst, Petra. So wenig versteht der Teufel, wenn du anfängst, im Glauben zu sprechen, weil Gott zu dir gesprochen hat oder weil du ein Rema-Wort, ein Wort der Erkenntnis aus dem Wort Gottes bekommen hast. Und du sagst, Mensch, ich sag das doch schon eine Weile. Wir waren über 1000 Leute hier haben in der Gemeinde. Glaubst du, der Teufel hört das auch nur? Als Jesus hat seinen Jüngern noch alles erzählt, oder? Er hat ihnen genau gesagt, hey, ich werde sterben, am dritten Tag auferstehen, all die Sachen. Der Teufel hat nichts gehört davon, überhaupt nichts. Er ist ein fleischlicher Teufel. Wenn er das gehört hätte, glaubst du, der hätte ihn jemals ans Kreuz genagelt? Der hätte ihn mit einem Schutzpolster umzogen und auf geachtet, um Gottes Willen, das niemals passiert. Teufel ist ein fleischlicher Teufel, vergiss es nicht. Er ist nicht fähig, das zu verstehen, was du im Glauben sprichst. Bleib in diesem inneren Geist. Du wirst Heilung erleben, du wirst Wohlstand erleben, du wirst die ganz normalen christlichen Dinge erleben, die für jeden, der Jesus Christus angehört, gilt. Wisst ihr, Liebe ist nicht optional. Liebe ist optimal. 16 Mal im Wort Gottes werden wir darauf hingewiesen, dass dieses Gebot für uns Grundausbildung ist, sozusagen. Grundbedingung. Es ist ein geistliches Grundgesetz. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung. Wir nennen sie das Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz regelt alles im Groben. Es ist sozusagen, sind es die Säulen unseres Staates. Jeder Rechtsspruch, jedes Gesetz, jede Regel, jede Ordnung führt sich letztlich auf das Grundgesetz zurück. Und wenn damit was nicht übereinstimmt, dann kommt das Verfassungsgericht und das prüft es dann. Und wenn dann irgendein Gesetz nicht passt, dann wird das gecancelt oder verändert. Stimmt's? Unser Grundgesetz ist die Liebe. Alles, was wir tun, muss auf diesen Säulen stehen. Jede Predigt, die ich halte, wenn sie nicht auf diesen Säulen steht, wird sie nichts vollbringen. Sie wird Schall und Rauch sein, tönendes Erz, klingelnde Schelle. Jeder Hauskreis, den du leitest oder auch den du besuchst, wird dir nichts bringen, wenn du nicht in diesem Gesetz wandelst. wenn du nicht dieses Grundgesetz unter deine Lebensgrundlage stellst und sagst, hierauf lebe und wandle ich. Das hat dann ganz viel zu bedeuten. Es ist sehr viel auszulegen. Das Grundgesetz ist relativ kurz. Wenn du dagegen auch nur mal das Bundesfinanzgesetz anschaust, dann wunderst du dich, was die alle aus so einem kleinen Grundgesetz machen. Ja? Alles basiert da drauf, aber es ist dann eine Verästelung bis ins Hunderttausendfache. Und auch die Bibel gibt uns einen Aufbau auf dieses Grundgesetz. Es erklärt uns, wie wir damit umgehen, wie wir leben sollen. Anders ausgedrückt könnte man sagen, Liebe ist ein Basisbefehl im Reich Gottes. In unserer Armee gibt es eine Grundausbildung. Und die geht, soweit ich weiß, immer noch 3 Monate. Und obwohl wir jetzt sogar Frauen in der Armee haben, was ich gut finde, muss jeder Soldat, egal welcher Waffengattung, auch jede Frau, auch jeder Stabsarzt, die müssen alle durch diese Grundausbildung durch. Kein Soldat in unserem Heer ist die Grundausbildung versagt geblieben oder erspart geblieben. Ich weiß nicht, beim Minister weiß ich es nicht so genau, aber allen aktiven Soldaten, die mussten da durch. Ob Struck das gemacht hat, ich weiß nicht. Es hat schon mal eingegeben, der hat zumindest keine gehabt. Die Grundausbildung ist die Basis für alles militärische Zusammenhalten. Wenn die nicht da ist, wenn es da nicht diesen Grund gibt, diese Basis gibt, dann wird jeder machen, was er will. Befehl und Gehorsam muss einstudiert, eingeübt werden, dass es funktioniert. Sonst wird keine Armee der Welt funktionieren, ohne diese Grundprinzipien. Und auch wir müssen die Grundprinzipien kennen. Die geistlichen Grundprinzipien der Liebe. Halleluja. Ich fasse zusammen. Wir haben 3 Ebenen geistlichen Durchbruchs. Die erste ist die Quelle. Die zweite ist der Fluss. Die Taufe im Heiligen Geist. Und der dritte ist das Leben im Regen. Ist das beständige Bleiben in der Liebe Gottes. Wir werden die nächsten Wochen darüber noch mehr hören. Ich kann nicht alles in eine Predigt packen, will niemanden überfordern. Aber ihr sollt das wirklich mitnehmen, dass Liebe keine Option ist. Nicht ein Zusatz, den du dir aussuchen kannst als Christ oder nicht. Wenn du etwas ohne Liebe tust, wirst du scheitern. Es ist unmöglich, ohne Liebe zu vergeben. Wenn du nicht vergibst, schneidest du den Ast ab, auf dem du sitzt. Denn Vergebung ist die Basis für all unser Leben. Keiner von uns kann zu Christus gehören, wenn er nicht die Vergebung der Sünden bekommen hat. Wir alle sind schuldig, sagt die Bibel. Jeder Einzelne. Es gibt keinen Menschen, der nicht schuldig wäre. Und wir wissen das auch. Ich muss das eigentlich noch niemandem erklären. Du bist auch schuldig. Ne? Klar bin ich schuldig. Ich habe gesündigt, ich habe gelogen, ich habe betrogen, habe mit der Frau geschlafen, die nicht meine war oder was auch immer. Jeder weiß für sich, da waren Dinge, die waren einfach nicht in Ordnung. Das Gewissen geht zwar zurück, je länger ich ohne Christus lebe, aber oft ist es noch so weit da, dass ich das durchaus erkenne. Also Vergebung ist ebenso keine Option. Vergib mir, Vater, wie ich anderen vergebe. Oh, wenn du nicht vergibst, hast du ein Problem. Wie soll der Vater dir denn vergeben können? Weißt du, ich möchte eins verhindern. Ich möchte verhindern, dass jemand hier sich so benimmt, wie er es vielleicht in einem Kaufhaus tut. Also ich habe das zumindest schon getan im Kaufhaus. Vielleicht warst du das auch schon mal so. Als Mann gehst du hin, probierst einen neuen Anzug an, stehst vorm Spiegel, oh, schick, also, ein toller Kerl, also sieht gut aus, wirklich schön. Ah, toll, ne, Iris, ja klasse. Und guckst dann aufs Preisschild, ach, also das ist doch überhaupt nicht mein Fall und hängst das Ding wieder weg, weil der ist einfach zu teuer. Ist dir das schon mal passiert? Gut. Wenn wir das bei Kleidung machen, hat das relativ wenig Folgen, außer dass unser Bankkonto verschonter bleibt. Aber viele machen das auch in geistlichen Dingen. Wir hören etwas und sagen, hey, super. Das ist genau, was ich jetzt brauche. Klasse, steht mir, passt, ist vom Herrn, super gut, bringt die Antworten, die ich brauche. Und dann, oh, das kostet es. Ach nee, hängen wir es wieder zurück. War ja ein netter Gottesdienst, nette Predigt, aber versteht ihr, was ich meine? Ich habe das bestimmt selbst auch schon getan. Aber es ist ein Verlust. Der Preis sollte nicht bestimmen, was wir geistlich mitnehmen, sondern ist es im Willen Gottes? Weiß ich das? Und es gibt sowas wie ein inneres Zeugnis in meinem Herzen, dass wenn ich eine Botschaft höre, Gott zu mir sprechen kann. Ich kann mal jemand hier gucken, hier knackt ständig irgendwas, vielleicht vom Musikteam jemand. Irgendwo ist da ein Kurzschluss oder was. Guck doch mal da, David. Wird sich erschrecken dann. Jetzt, wenn ich in die Ecke komme, denke ich, da ist jemand. Halleluja, da ist auch jemand. Ah ja, das war's. Klack, 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 ist aus. Halleluja. Also lasst uns Leute sein, die einkaufen wollen. Die jeden Gottesdienst als eine Chance betrachten, einzukaufen für ihr eigenes Leben. Zur Herausbildung des eigenen Charakters, um Jesus ähnlicher zu werden. Weil wir wollen doch vorankommen, oder? Wir wollen doch nicht so weiterleben, wie wir immer gelebt haben. Manchmal fragt mich jemand, Mensch, warum sagst du immer, dass deine Gemeinde die beste ist, die du kennst? Dann sage ich, weil es die beste ist, die ich kenne. Und dann fragt er, wie kannst du so hochnäsig sein, so arrogant? Sind denn die anderen Gemeinden nicht gut? Sag ich, weiß ich nicht. Aber ich sorge dafür, dass wenn ich irgendwo was Besseres sehe, dass ich das in unsere Gemeinde hole. Und so bleiben wir das, was ich will, dass wir bleiben. Versteht ihr? Das ist die Erkenntnis. So lebe ich aber auch mit meinem persönlichen Leben. Das heißt nicht, dass in 10 Jahren sage ich vielleicht, wir waren heute eine ganz arme Gemeinde im Vergleich, was wir in 10 Jahren dann haben. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich sage nicht, wir sind besser als andere. Ich sage nur, wir sind die Besten, die ich kenne. Weil ich bin doch verantwortlich für die Gemeinde. Und wenn ich sagen könnte, aber die sind viel besser als wir, ja, dann muss ich mir doch Gedanken machen. Was haben die, was wir noch nicht haben? Warum haben wir das noch nicht? Oder? Und so möchte ich auch mit meinem Leben leben. Also so möchte ich mich fragen, Mensch, ich habe Erkenntnis. Okay, was mache ich mit der Erkenntnis? Gibt es jemanden, der in dieser Sache weiter ist? Dann will ich von ihm lernen. Dann bitte, zeig mir, wie ich es machen kann. Warum fahre ich einmal im Jahr nach Amerika? Gibt auch hier gute Prediger. Aber ich will die Besten hören. Verstehst du? Wir brauchen die Besten, damit wir auch zu den Besten werden. Wir werden zu dem, was wir anschauen. Wenn ich als Pastor auf der Stelle trete und sage, ja, ich bin jetzt schon so ein reifer, geistlicher Christ, ich brauche die nächsten 10 Jahre keine Weiterbildung mehr. Wir schaffen das schon. Na klar geht es. Ihr werdet mich lieben, wir werden weiter so machen wie bisher, werden auch weiter die Erfolge haben wie bisher. Aber wenn rechts und links überholt von Gemeinden, die, Gott sei Dank, hungrig sind nach mehr. Wir sind auch hungrig, oder? Ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir morgens aufstehen und hierher kommen, wir Hunger mitbringen. Weil wir wollen doch ein Segen sein, das ist doch die Motivation. Wir wollen ja nicht die großen Stars sein, wir wollen anderen helfen. Übernächste Woche fahre ich nach Süddeutschland, helfe einer jungen Gemeinde, die gerade in der Entstehung ist, die Hilfe sucht, weil sie nicht weiß, wie sie jetzt anfängt. Die haben einen Pastor und sind aus der Landeskirche rausgeschmissen worden oder aus der FEG rausgeschmissen worden, weil sie charismatisch sind, weil sie gemerkt haben, Mensch, da gibt es mehr und ich will doch mehr. Und der Pastor wollte mehr seiner Gemeinde geben und die Gemeinde hat ihn rausgeschmissen. Nee, wir wollen das so wie immer, ruhig und gediegen und nicht so wild und was auch immer. Ja, und dann hat er sich zurückgezogen, hat Gott gefragt und Gott hat gesagt, du machst jetzt eine eigene Gemeinde auf. Ohne finanzielle Sicherheit, du fängst einfach an. Hat sich einen Shop gesucht und fängt jetzt an, hat 15 Leute um sich versammelt, die das genauso sehen und fängt Gemeinde an. Und dann können wir runter, kann ich runter, kann ihnen helfen, ist doch gut. Es kann ein Segen sein. Und diese Segnungen werden zunehmen. Ich glaube, dass wir in den nächsten 10 Jahren viele von unseren Leitern aussenden werden ins ganze Land. Und helfen, unterstützen, wo auch immer wir gefragt werden, dass wir einfach helfen können. Dass Gemeinden ins volle Evangelium hineinkommen, dass sie erleben, wie Gott wirklich der Gott ist, der heilt, der Wunder tut. Nicht der langweilige Gott, der in so manchen Gemeinden verkündigt wird, sondern der Gott, der wirklich Gott ist, der Herr ist. Unser Gott ist Herr. Und Herr heißt, er regiert. Er regiert in Vollmacht, in Stärke. Vorgestern kam ein Fax bei mir an, da hat eine Frau auch aus Süddeutschland, aber eine andere, geschrieben. Sie hat die Kassette, das Gesetz von Saat und Ernte gehört und sagt, sie hat es ihrem ganzen Hauskreis gegeben und jetzt ist die ganze Gemeinde am Revolutionieren. Sagen, sowas haben wir noch nie gehört. Die Lehre vom Geben und all diese Sachen. Und sie haben jetzt 12 Kassetten bestellt und all diese Sachen. Es passiert längst, versteht ihr? Segnungen passieren. Von Philippinen habe ich euch erzählt, da auch. Also es passieren Dinge, unser Dienst reicht längst über das hinaus, was wir hier in unseren Räumlichkeiten sehen. Und es wird zunehmen. Halleluja. Und ich möchte jetzt, dass wir aufstehen und ein proklamatives Gebet sprechen über das, was wir heute hier gelehrt haben, über die Liebe. Und jeder, der das möchte, steh auf, lass uns zusammen was aussprechen. Ich möchte es vorsprechen und du kannst es von deinem Herzen aus nachsprechen. Du weißt, die Worte selbst sind keine Magie oder sowas, aber wenn du von Herzen sagst, und das ist jetzt mein Wille, mein Wort, ich spreche das nach in dem Bewusstsein, weil ich das will, ich entscheide mich dafür heute. Egal, was meine Gefühle sagen, ich weiß, es ist wahr, weil in meinem Herzen empfinde ich das. Ich fühle das, ich weiß, es ist wahr. Dann sprich mit mir. Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Deine Liebe, Herr, sie ist ausgegossen in mein Leben, in mein Herz. Darum bin ich fähig zu lieben, wie Christus liebt. So entscheide ich mich heute, dich, Herr, mit meinem ganzen Leben zu lieben. Mit allem, was ich bin, kann und besitze. Ich gehöre dir, Herr. Und ich liebe meinen Nächsten, meinen Nachbarn und auch meine Feinde, weil du mich fähig gemacht hast dazu. Und ich stelle dein Wort über meinen Willen. Und ich sage, dein Wille, Herr, geschehe in meinem Leben. Und durch mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Nimm nochmal Platz. Ich möchte den Gottesdienst nicht beenden, ehe ich gefragt habe, ob hier jemand ist heute Morgen, der das vielleicht das erste Mal gehört hat. Ich weiß nicht. Ich kenne viele von Ihnen, euch nicht. Und ich möchte anbieten, ein Gebet mit euch zu beten, mit Ihnen zu beten. Wenn Sie noch nie bewusst Christus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.